Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 12. Was kommt auf uns zu? Von Walter Wüllenweber aus Stern Nummer 13 vom 24.03.2022. Gelesen von Uwe Schröder. Deutschland erwartet den wohl größten Flüchtlingsstrom seit 75 Jahren. Immerhin, wir sind besser vorbereitet als 2015. Er hat es kommen sehen. Und das schon zum zweiten Mal. Das erste Mal hat der Migrationsforscher Frank Duvel Anfang 2014 einen Flüchtlingsstrom vorhergesagt. Im Jahr 2021 forschte Duvel dann in der Ukraine und beschrieb im vergangenen Dezember in einem Szenarium exakt die Flüchtlingswelle, die Europa gerade erlebt. Seit 25 Jahren erforscht Frank Duvel Migrationsströme, zuerst in Oxford, später an der Universität in Osnabrück. Wenn sich jemand eine qualifizierte Flüchtlingsprognose zutrauen kann, dann wohl er. Nun, sagt Duvel, wir müssen uns in Deutschland auf eine Zahl jenseits einer Million einstellen, da bin ich ganz sicher. Je nach Kriegsverlauf könnten es noch deutlich mehr werden. Schon jetzt hat die russische Armee 10 Millionen Menschen aus der Ukraine vertrieben, von denen mehr als 3 Millionen ins Ausland geflüchtet sind. Sollten auch Kiew und Odessa eingekesselt werden oder gar fallen, prognostiziert Duvel die Vertreibung von weiteren 5 Millionen Menschen. In der Ukraine selbst finden sie kaum noch Unterschlupf. Lviv, die einzige Großstadt im Westen des Landes, ist bereits völlig überfüllt. In den Nachbarländern stehen Behörden und die Zivilgesellschaften kurz vor dem Kollaps. Die nächste Flüchtlingswelle könnte also ungebremst nach Westen weiterrollen. Nächster Stopp: Berlin. Deutschland muss derzeit mindestens 3 epochale Aufgaben auf einmal stemmen. Jeder einzelne genug Belastung für eine ganze Dekade. Die Pandemie und ihre Folgen werden den Staat mehrere 100 Milliarden Euro kosten. Der klimaneutrale Umbau der Infrastruktur wird vermutlich noch teurer. Und gerade erst hat der Bundesfinanzminister ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Sanierung der Bundeswehr bereitgestellt. Die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine wird sich am Ende in einer vergleichbaren Dimension bewegen. Sie ist das 4. Großprojekt des Staates. Noch kann niemand die genauen Kosten seriös abschätzen. Eine Faustformel des Städte- und Gemeindebunds ermöglicht eine grobe Annäherung. 1.000 Euro pro Person im Monat allein für Unterbringung und Integration. Macht bei 1 Million Geflüchteten 1 Milliarde Euro pro Monat. Plus Sozialleistungen, die an die Flüchtlinge direkt ausgezahlt werden. Wie die Milliardenkosten zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilt werden, soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 7. April ausarbeiten. Die Aufnahme der Frauen und Kinder aus der Ukraine ist jedoch erst an zweiter Stelle eine finanzielle Frage. Zuallererst scheint sie ein Kraftakt für die gesamte Gesellschaft zu werden. Wenn es gut läuft, schläft Diana Henniges 5 Stunden, egal ob am Tag oder in der Nacht. Meistens läuft es nicht so gut. Sie ist dauernd am Berliner Hauptbahnhof. Seit 3 Wochen geht das so. Henniges hat 2013 in ihrem Wohnzimmer Moabit Hilft gegründet. 2015 wurde der Verein zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für Geflüchtete in Berlin. Wer heute aus dem Osten am Hauptbahnhof ankommt, blickt in die freundlichen Gesichter der Helfer von Moabit Hilft. Sie sind Deutschlands Empfangskomitee. Rund 200 Freiwillige harren am Bahnhof aus. Manche Züge, die ankommen, bringen 2000 Flüchtlinge auf einmal. Henniges kann die heutige Situation mit der von 2015 vergleichen. Es ist anders, blöd, sagt die Mit-40erin. Damals herrschte amateurhaftes Chaos. Heute arbeitet Henniges hauptberuflich in ihrem Verein und sitzt dauernd in irgendeinem Krisenstab. Es gibt einen von der Senatsverwaltung, einen Krisenstab Ankunftsorte, jeweils mit diversen Untergruppen, Sicherheitsbesprechungen und Telegram-Chats. 2015 gab es nur Improvisation. 2022 brauchen die Helfer ein Organigramm. Wieder reagiert die Zivilgesellschaft schneller als der Staat. Wieder müssen Geflüchtete stundenlang vor Behörden warten. Alles wie 2015. Nichts dazugelernt. Nur auf den ersten Blick. Wer in jeder Warteschlange für Flüchtlinge reflexartig eine Wiederholung des Behördenchaos erkennt, liegt daneben. Zwischen 2014 und 2016 war der Staatsapparat vorwiegend damit beschäftigt, den Schutzstatus der Geflüchteten zu ermitteln. Die Asylverfahren dauerten Jahre, gefolgt von Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Die hitzigen Talkshow-Themen von damals, zum Beispiel über das Chaos beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, oder die Frage, wer abgeschoben wird, fallen bei den Frauen, Kindern und Senioren aus der Ukraine weg. Mit dem Grenzübertritt wird ihnen ein Aufenthaltsrecht gewährt. Sie dürfen ihren Wohnort EU-weit frei wählen. Die Geflüchteten sollen selbst darauf achten, sich schnellstmöglich registrieren zu lassen. Damit werden sie krankenversichert und erhalten Anspruch auf Sozialleistungen. Weil in diesen Tagen mehrere hunderttausend Menschen beinahe gleichzeitig ankommen, wird die Registrierung zum Nadelöhr der Bürokratie. Wartezeiten inklusive. Immerhin geht es um die größte Flüchtlingswelle in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und vermutlich um die schnellste in der Geschichte. In der Ukraine hatten wir nach 2 Wochen so viele Vertriebene wie in Syrien nach 2 Jahren, sagt Frank Duvet. Die Gummiboote voller Syrer waren schon lange ein fester Standard in der Tagesschau, bevor die Syrer selbst Deutschland erreichten. Von Putins Erklärung, eine militärische Sonderoperation durchzuführen, bis zur Ankunft der ersten Ukrainer dauerte es nur 2 Tage. Der einstige Innenminister Thomas de Maizière, CDU, verharmloste 2014 die Dimension des Zustroms und operierte über Jahre mit falschen Zahlen, bevor er endlich seinen Apparat in Gang setzte. Auch die heutige Innenministerin Nancy Faeser, SPD, hat den Ernst der Lage nicht sofort erkannt. Allerdings hat sie die Reaktionszeit im Vergleich zu de Maizière reduziert, von ein paar Jahren auf 2 Wochen. In ihrem Ministerium arbeitet ein mehr als 50-köpfiger Krisenstab, an dem Bundespolizei, BAMF und diverse Abteilungen des Innenministeriums beteiligt sind. Mit ihren Innenministerkollegen aus der EU verhandelt Faeser bereits über die Verteilung der Flüchtlinge in ganz Europa. Die Flucht, aber auch die Hilfe und die Reaktion der Politik passieren in einem selten dagewesenen Tempo. Ohne die Erfahrung von 2015 hätten wir keine Chance, das jetzt stemmen zu können, sagt die Migrationsbeauftragte des Landes Niedersachsen, Doris Schröder-Köpf, SPD. Dem Urteil der Politikerin stimmen selbst sonst kritische Flüchtlingsinitiativen zu. Was vorher komplett chaotisch war, ist jetzt in organisierten Kanälen, sagt Manfred Ossenbeck vom Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen. Auch Helene Schwenken, Direktorin des größten deutschen Instituts für Migrationsforschung an der Uni Osnabrück, schätzt die Lage positiver ein. Die Organisationen der Flüchtlingshilfe und die Behörden mussten 2015 die Zusammenarbeit erst lernen. Das ging nicht ohne Konflikte. Heute ist das eingespielter, sagt die Wissenschaftlerin. Heute sind wir deutlich besser aufgestellt, das lässt sich ganz gesichert sagen. Zu der besseren Aufstellung gehören Pläne, welche Hallen und Kasernen zu Massenunterkünften umgebaut werden können. Woher man auf die schnelle Küchen, Toilettenwagen und Waschmaschinen für 1000 Menschen organisieren kann. Damals dauerte es oft Wochen, genügend Feldbetten ranzuschaffen. Diesmal sind die Lager voll. In den Ankunftszentren werden die Menschen auf Covid-19 getestet und oft auch gleich geimpft, während die mitgebrachten Hunde eine Spritze gegen Tollwut bekommen. Die Bahn spendiert Freifahrten, die Sparkassen richten Flüchtlingskonten ein. Und die Telekom verteilt kostenlose SIM-Karten für Mobiltelefone. Geflüchtete mit eigenem Handy. 2015 war das noch ein Aufregerthema. Die größte Lernkurve gibt es indes nicht bei der Logistik, sondern in der Gesellschaft. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Es existieren bei uns etliche Privatinitiativen, die Wohnungen für Geflüchtete anbieten. Das sagt Steffi Wagner. Sie ist Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Chemnitz. In ihrer Stadt marschierten im September 2018 AfD und militante Neonazi-Gruppen gemeinsam auf der bis dahin größten Demonstration deutscher Rechtsextremisten in diesem Jahrhundert. Zwischen 2015 und 2018 registrierte die Amadeu-Antonio-Stiftung mehr als 7000 Angriffe auf Geflüchtete. Was oft vergessen wird: Erst die Nachwehen der Flüchtlingswelle 2015 spülten die AfD in den Bundestag. Die Frage, wie viele Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten aufgenommen werden sollten, spaltete die Gesellschaft. Die CSU-Oberen forderten eine Obergrenze. Bei der Aufnahme der Ukrainerinnen und ihrer Kinder hingegen sind sich die Deutschen weitgehend einig. Die Flüchtlingsgeschichte von 2022 ist kein Thema für Populisten. Seit kurz nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar fahren Fußball- und Karnevalsvereine in Kleinbussen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze. Viele bringen von dort eine Ladung Vertriebene mit. 2015 nannte man das Schlepperunwesen. Dessen Bekämpfung war das wichtigste politische Ziel der Union. Vergangene Woche ist CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt selbst an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um sich vor Ort anzuschauen, wie man die Flüchtlinge effizient verteilt. Die Deutschen lassen die Vertriebenen aus der Ukraine nicht nur bereitwillig in ihr Land, sondern oft auch in die eigene Wohnung. Vom ersten Tag an verfolgt die Familie Holzmeister den Krieg im Fernsehen. Irgendwas müssen wir machen, sagt Norbert Holzmeister zu seiner Frau Tanja. Irgendwas bedeutet, sie wollen Geflüchtete in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung in Mannheim aufnehmen. Der Sohn räumt sein Zimmer und zieht zur Schwester. Seit dem 7. März wohnen dort Jaroslava Jutschenko, eine Lehrerin aus Kiew, und ihre beiden Töchter. Die Mädchen haben unterschiedliche Väter. Beide verteidigen ihre Stadt. Wenn ich keine Kinder hätte, wäre auch ich geblieben und Soldatin geworden, sagt Mutter Jutschenko. Inzwischen sind viele tausend Ukrainer privat in Deutschland untergekommen, in Ferien- oder Einliegerwohnungen, viele aber auch im Gästezimmer oder auf einer freien Couch. Erfahrene Flüchtlingshelfer sehen vor allem eine dauerhafte Aufnahme in der eigenen Wohnung nicht unkritisch. Reinhard Sellmann ist Traumapsychologe und arbeitet seit 2016 in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge im schwäbischen Ellwangen. Fast alle hier haben Schlafstörungen, leiden unter furchtbaren Träumen und Flashbacks, sagt Sellmann. Wenn die Menschen raus sind aus der Bedrohung, dann kommen die Symptome. Angst, Panik, Depression. Sie brauchten Zuwendung, aber auch so früh wie möglich professionelle Hilfe. Mit solchen Menschen in einer Wohnung zusammenzuleben, kann die Helfer schnell überfordern. Zudem weiß niemand, wie lange die Gäste bleiben. Der Krieg könnte noch viele Monate dauern. In dieser Zeit kommen immer mehr Vertriebene. Die Unterkünfte werden noch voller. Wer seine Mitbewohner dann wieder loswerden will, muss sie womöglich in die Turnhalle schicken. Norbert Holzmeister hat noch nicht darüber nachgedacht, wann sein Sohn sein Zimmer zurückbekommt. Es gibt keine Exit-Strategie, sagt er. Bei den Behörden melden sich inzwischen die ersten Freiwilligen, die ihren Schritt bereuen. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet zu Ostern mit zusätzlichem Andrang in den Ankunftszentren. Das wird eine weitere Welle. Denn über Ostern wollen viele Gastgeber verreisen und ihre Gäste nicht allein in der Wohnung lassen. Jaroslava Jutschenko, die bei der Familie Holzmeister untergekommen ist, soll inzwischen selbst helfen. In einem Mannheimer Kindergarten soll sie 2 Tage die Woche die Erzieher unterstützen. Gleichzeitig unterrichtet sie weiter ihre Klasse aus der Ukraine. Einige Schüler sind noch immer in Kiew, andere in Polen, Moldawien, der Slowakei oder in Deutschland. Anders als Deutschland hat die Ukraine während der Pandemie eine funktionierende digitale Lernplattform für alle Schüler aufgebaut. Darüber ist die Lehrerin weiter mit ihrer Klasse verbunden. Frau Jutschenko wird auch in Deutschland gebraucht. Schon vor dem Krieg fehlten hierzulande 40.000 Lehrkräfte. Kommunen und Bundesländer suchen unter den Geflüchteten bereits nach Lehrerinnen. Die Aufgabe, die auf das traditionell unterversorgte Bildungssystem zukommt, ist gewaltig. Wir richten uns auf gut doppelt so viele Kinder ein wie 2015-2016, sagt Doris Schröder-Köpf. Damals wurden 350.000 Schulkinder aufgenommen. Seitdem hat jede einzelne Schule ihr eigenes Integrationskonzept erarbeitet. Das Know-how für Integration haben die Schulen. Was fehlt, ist Personal. Daniela Schneckenburger hat noch keine Ahnung, wie sie den Ansturm bewältigen soll. Wir fahren nur auf Sicht. Die 61-Jährige ist Dezernentin für den Kinder- und Jugendbereich der Stadt Dortmund. Schon vor dem Ukraine-Krieg musste sie jeden Monat für rund 90 geflüchtete Kinder und Jugendliche Plätze in Kitas oder Schulen finden. Seit Ausbruch des Krieges sind es 90 jeden Tag. In den meisten Klassen ist es jetzt schon dramatisch eng. 2 alte Schulgebäude, die bereits aus dem Verkehr gezogen wurden, könnten noch einmal in Betrieb gehen. Schneckenburger will das eigentlich verhindern. Sie fürchtet eine Ghettoisierung. Die ukrainischen Kinder sollen lieber in gemischte Klassen integriert werden, um zu spielen, Struktur zu bekommen, Deutsch zu lernen. Den Schulbesuch der geflüchteten Kinder zu gewährleisten, ist ein Paradebeispiel deutscher Staatsorganisation. Für die Bildungsinhalte und dafür, zusätzliche Lehrer einzustellen, sind die Länder verantwortlich. Sozialarbeiter oder Erzieher gehen jedoch auf das Konto der Kommunen, genauso wie die Schulgebäude und die Ausstattung der Kinder mit Lernmaterial. Die Länder und erst recht die klammen Kommunen haben jedoch meist kein Geld dafür. Das hat nur der Bund. Weil aber Schule laut Verfassung Ländersache ist, darf der Bund sich an der Finanzierung nur in Ausnahmefällen beteiligen. Mitunter muss dafür sogar das Grundgesetz geändert werden. Es wird also bis zum nächsten Schuljahr dauern, bis sich die Schulen personell und finanziell auf die zusätzlichen Schüler einstellen können. Bestenfalls. Im Gegensatz zur Schule könnte es in der anderen großen Integrationsmaschine, dem Arbeitsmarkt, zu einer positiven Überraschung kommen. Personalmangel ist die größte Sorge der deutschen Unternehmen, in allen Branchen, auf allen Qualifikationsebenen. Trotz 2er Jahre Pandemiewirtschaft vermeldet die Bundesagentur für Arbeit so viele offene Stellen wie niemals zuvor. Um das Wohlstandsniveau zu halten und die Sozialsysteme dauerhaft finanzieren zu können, braucht der Wirtschaftsstandort Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit jedes Jahr 400.000 Zuwanderer. Der Arbeitsmarkt wird die Ukrainer aufsaugen wie eine ausgetrocknete Wiese den Sommerregen. Aber für die Integration der geflüchteten Frauen am Arbeitsmarkt sind die Betreuungsmöglichkeiten der Kinder ganz entscheidend, sagt Julia Kosjakova. Sie ist Migrationssoziologin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB in Nürnberg und hat gerade an einer Studie über die Arbeitsmarktchancen der ukrainischen Flüchtlinge mitgearbeitet. Vor 20 Jahren ist sie aus der Ukraine nach Deutschland ausgewandert. Vergangene Woche hat sie ihre Schwester aufgenommen, die mit ihrem Sohn aus Charkiw geflüchtet ist. Kosjakova ist optimistisch, was die Arbeitsmarktchancen ihrer ehemaligen Landsleute angeht. Die bisherigen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Geflüchtete die ins Ausland fliehen, im Schnitt ein höheres Bildungsniveau haben als die Gesellschaft im Herkunftsland. Zudem sind Frauen in der Ukraine im Schnitt besser gebildet als Männer, die Stadtbevölkerung besser als die auf dem Land. Und Kosyakova hat herausgefunden, je weiter man flieht, desto höher ist in der Regel das Bildungsniveau. Alle Kriterien treffen auf die Frauen zu, die es bis nach Deutschland geschafft haben. Anfang März hat der Unternehmer Markus Diekmann Job Aid Ukraine gegründet, eine Internetplattform, die deutsche Arbeitgeber und Ukrainer zusammenbringen soll. Freunde bauten ihm die Website. Er gewann große Unternehmen wie SAP und die Deutsche Bank als Partner. Kurz darauf ging das Portal online. Es läuft richtig gut, schwärmt Diekmann. So gut, dass er nach einer Woche schon die Serverkapazität erweitern musste. Zurzeit sind bereits 10.000 Jobs online. Und minütlich kommen neue dazu, sagt Diekmann. Das Startup Medicruiter sucht speziell nach medizinischem Personal aus der Ukraine. Wenige Tage nach dem Start sagt Gründer Ronald Reschke, wir kommen mit der Bearbeitung kaum hinterher. Rund die Hälfte der Frauen, die sich bei ihm melden, sind Ärztinnen. Nur wenige suchen einen Pflegejob. Gerade hat Reschke bei einem Krankenhausträger im ländlichen Bereich angeklopft. Braucht ihr Ärztinnen? Die Antwort? Sofort. Auch Julia Kosyakova hat in ihrem Bekanntenkreis eine IT-Spezialistin, die sich die Jobangebote aussuchen kann. Die Migrationssoziologin glaubt nicht an eine rasche Rückkehr der Frauen in ihre Heimat. Von denen, die es bis nach Deutschland geschafft haben, werden vermutlich viele bleiben. Einwanderung passiert oft ungeplant. Das ist die Erfahrung aus vielen Flüchtlingswellen und auch die der ehemaligen Gastarbeiter. Zu Beginn gehen sie nur von einem kurzen Aufenthalt aus. Dann schließen die Kinder Freundschaften, die Eltern sind erfolgreich im Beruf und schließlich sind die Wurzeln in der neuen Heimat stärker als die in der alten. Wenn der Krieg vorbei ist, werden sicher einige Männer ihren Frauen folgen. Nachschub für den Arbeitsmarkt. Und eine Verschärfung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Zu normalen Zeiten wäre die Wohnungsnot das alles dominierende politische Thema, vor allem in den Städten, dort, wo sich auch die meisten Kriegsflüchtlinge ansiedeln wollen. Bislang weiß noch niemand, wie das Problem der Unterbringung in den nächsten Monaten befriedigend gelöst werden kann. In vielen Unterkünften müssen derzeit Syrer und Afghanen, die Flüchtlinge der letzten Welle, zusammenrücken und Platz machen für die Neuen. Viele Helfer schmerzt es, mit anzusehen, wie ihre alten Schützlinge nun zu Geflüchteten zweiter Klasse werden. Erster Klasse sind Natascha, Viktor und Alexandra untergekommen, drei Jugendliche aus Kiew. Sie wohnen mit ihren Müttern in Ferienwohnungen des Beach Motel in Heiligenhafen. 30 Geflüchtete beherbergt das Unternehmen und hat dafür 6 Apartments für die nächsten 4 Monate reserviert. Dafür mussten sogar ein paar zahlende Gäste umgebucht werden. In der Hochsaison kostet das Apartment 300 Euro die Nacht. Das Hotel beherbergt die Gäste aus der Ukraine auf eigene Rechnung. Wie es nach den 4 Monaten weitergeht, ist noch nicht geklärt. Überall im Land öffnen Hotels ihre Türen, Hostels, Gasthäuser und Pensionen. Im Europapark in Rust wohnen ukrainische Flüchtlinge, genau wie im Hotel der Elbphilharmonie in Hamburg. Auf Online-Plattformen können Hotelbetreiber freie Zimmer melden. Einige Städte sind bereit, für die Unterbringung zu bezahlen. An vielen Orten sehen die Hoteliers ihr Angebot jedoch als Hilfsaktion und kommen selbst für die Gäste aus dem Kriegsgebiet auf. Dabei beginnt in wenigen Wochen die touristische Vorsaison. Schon im vergangenen Sommer waren die heimischen Urlaubsorte, insbesondere an der Ostsee, restlos ausgebucht. Dieses Jahr könnte es noch enger werden. Für etwas Entlastung bei der Unterbringung könnten russische Staatsbürger sorgen. Am Tegernsee, in Baden-Baden und an diversen weiteren Premium-Adressen besitzen russische Oligarchen Immobilien, die sie wegen der Sanktionen derzeit nicht nutzen können. Wenn man es rechtlich sieht, ist die Beschlagnahme der Häuser nur schwer möglich. Aus praktischer Sicht würden die Paläste jedoch genug Platz bieten für viele Ukrainer, die von dem Kreml-Freund vieler Besitzer aus ihren Wohnungen vertrieben oder rausgebombt wurden. Walter Wüllenweber hat diesen Text verfasst. Mitrecherchiert haben Stefanie Ball, Ingrid Eisele, Tillmann Gerwin, Kerstin Hernkind, Katja Michel, Rolf Herbert Peters, Jan Rosenkranz, Nico Schnurr und Jonas Schulze-Pals. Fact-Checking, Dirk Liedtke. Stiftung Stern. Helfen Sie uns zu helfen. Die Stiftung Stern arbeitet mit Partnerorganisationen zusammen, die wir von Recherchen vor Ort kennen. IBAN DE 90 2007 0000 0469 950001. Stichwort Nothilfe Ukraine. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 448605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.